Forscher fanden heraus, dass ein gewisser Luke Littler in 2 von 3 Fällen Turniere auf der European Tour gewinnt. The Nuke siegt vor toller Kulisse in Österreich. Martin Schindler spielt erneut groß auf. Joe Cullen performt sogar außerhalb von Großbritannien. Und die Premier League biegt auf die Zielgerade ein. Das alles und noch viel mehr heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge. Wir sind Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Die Folge hört ihr, wie ihr es gewohnt seid, auf allen Kanälen. Bei Patreon könnt ihr schon jetzt die 2. Folge der Woche hören. Es handelt sich da um eine detaillierte Betrachtung des österreichischen Dartsports mit Experte Marcel Yildiz. Link zu Patreon ist in der Folgenbeschreibung. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dabei. Genauso gibt's den Link zum Sport1 Darts Newsletter. Ich bin Kevin Schulte und grüße meinen Podcastpartner. Micha Wattenberg, hi.
Ja, hallo Kevin. Auch in dieser Woche gibt's wieder einiges auf die Ohren, insbesondere aus Österreich. Aber erstmal würde ich doch ganz gerne von dir wissen, aus dem Cold Opener, um welche Forscher es sich denn handelt, die das bei Luke Littler herausgefunden haben.
Ja, das sind unter anderem wir, ne? Denn wir haben hier eine krasse Statistik, mit der wir direkt aufwarten können. Und ich würde sagen, damit gehen wir doch auch direkt rein. Luke Littler gewinnt tatsächlich zum 2. Mal bereits einen European Tour Titel. Nach Belgien ist es aber erst sein 3. Turnier gewesen, an dem er teilgenommen hat. Also eine wahnsinnige Statistik, gerade im Vergleich zu anderen Legenden des Dartsports.
Richtig, denn Littler hat für 2 Titel auf der European Tour 3 Turniere benötigt und im Vergleich zu den Legenden des Dartsports, Taylor hat 7 Turniere benötigt, Van Gerven 9, Humphreys 17, Michael Smith 18 und festhalten, Peter Wright 41 und Gervin Price ganze 50 Turnierteilnahmen auf der European Tour, um sich 2 Titel sichern zu können, und Luke Littler hat es nun in drei Turnieren geschafft und damit diesen Rekord von Phil Taylor pulverisiert.
Ja, und Luke Littler geht tatsächlich mit 7 Meilenstiefeln voran. In der Order of Merit ist er jetzt die 25 vorbei an Christoph Ratajski, ist auch nur noch knapp 14.000 Pfund hinter Gabriel Clemens, und das alles in einem, ja nicht einmal einem halben Jahr, die er da jetzt Preisgeld einsammeln konnte seit der Weltmeisterschaft. Das ist wirklich unfassbar und es beschreibt ganz gut, in welchen Dimensionen dieser 17-jährige Kerl agiert. Und er war auch für Joe Cullen im Finale von Graz nicht zu halten. Es war ja ein sehr einseitiges Endspiel, was Luke Littler mit 8:4 gewinnt. Ja, wollen wir mal über seinen Turnierweg sprechen. Es begann alles mit einem Lokalmatador, mit Zoran Lechbacher.
Genau, das ist ein Spiel, was er mit 6:2 für sich entscheiden konnte. Ja, ich glaube, das war ein relativ unspektakuläres und auch einseitiges Spiel, muss man sagen. Für Zoran natürlich ein großer Erfolg, wieder einmal mit dabei gewesen zu sein bei den Austrian Darts Open. Wenn ich an ihn dort denke, dann habe ich natürlich gleich die 167 gegen Tricol im Decider von vor ein paar Jahren vor Augen. Das war so der Moment, den ich mit Zoran Lechbacher da verbinde. Das war aber für Littler ein relativ ungefährdeter Auftakt, und weiter ging es dann in einem Spiel, wo es mit einer kleinen Machtdemonstration startete, und zwar ein 6:2 Sieg gegen Damon Hatter, 106 Punkte im Schnitt gespielt. Im ersten Leg checkt er direkt die 126, und mir ist aufgefallen, es ist irgendwie häufig so, wenn Littler in ein Spiel reinkommt und im ersten Leg gleich ein High Finish rausnimmt, dann wird es meistens eine richtig gute Partie, und das gegen Hatter war jetzt irgendwie so ein bisschen seine Revanche für die UK Open.
Da ist er gegen den Australier ja in einem sehr, sehr hochklassigen Viertelfinale ausgeschieden. Jetzt der 6:2 Sieg, ein deutlicher Erfolg. Gegen Zoran Lechbacher war es dasselbe Resultat, aber es war ein ganz, ganz anderes Spiel. Also am Ende stehen da 106 Punkte im Schnitt, und du sagst es richtig, mit der 126, mit dem High-Finish, ist er direkt in diesen Littler-Modus gekommen, und das merkt man in der Tat häufig bei ihm. Also so ein High-Finish steht auch selten alleine. Also es kommt selten so aus dem Nichts, es ist dann meistens eben eine Partie, die er dann auch nicht mehr verliert oder wo er vor allen Dingen ein gewisses Niveau nicht mehr unterschreitet, und da konnte Damon Hatter nicht im Ansatz mitgehen. Hatter unter 90, am Ende natürlich für ihn auch unlucky gelaufen, da als gesetzter Spieler gegen Littler reinzulaufen, das willst du natürlich auch nicht haben.
Definitiv nicht. Weiter ging es dann für Luke Littler auf seiner Reise gegen Christoph Ratajski. Dort siegt er mit 6:3. Kuriose Szenen in der Anfangsphase der Partie. Luke Littler stellt sein Glas extra unter den Tisch, anstatt da drauf, damit Christoph Ratajski nicht schon wieder, wie neulich, aus seinem Glas trinkt. Dennoch war ja wahrscheinlich das Spiel und der Sieg für Littler ähnlich ungefährdet, wie das Ratajski dann an seinem Glas nippt. Weiter ging es mit einem 6:5 Sieg gegen Danny Noppert. Das war so dann schon mal ein Spiel, was ein bisschen enger war, wo er auch in den Decider musste. Und der erste Knackpunkt in dieser Partie für mich war, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, das achte Leck, als Noppert auf 40 Rest steht und Littler dann die 148 rausnimmt. Am Ende hat dann Noppert nochmal so ein bisschen die Chance, durch Littlers verpasste Doppel ranzukommen. Hat die Möglichkeit, 160 Punkte zum Match zu nehmen, was er dann nicht nutzen kann. Und am Ende ist es Luke Littler, der sich da durchsetzt. Aber das war schon mal die erste oder vielleicht sogar fast einzige kleine Bewährungsprobe wirklich an diesem Wochenende.
Ja, er musste das einzige Mal gegen Noppert in den Decider. Auch diese Partie hat er eigentlich kontrolliert. Das Timing passte ja auch, wie du jetzt dieses achte Leck auch beschrieben hast, ne? Das natürlich Timing par excellence mit dem 148er-Check. Am Ende stehen 98 Punkte im Average. Noppert hat jetzt keine überragende Partie geliefert. Ich denke, da fehlte nicht viel für den Niederländer. Es gab einige Partien in diesem Jahr, mit denen hätte Noppert dann gegen Littler auch durchkommen können. Also Noppert generell ein Spieler, der aktuell so an der Kante steht, dann auch nochmal richtig durchzugehen, also macht einen ganz ordentlichen Eindruck, aber bekommt jetzt die Ergebnisse jetzt nicht richtig bis zum Ende gezogen von den jeweiligen Turnieren und so ist es Luke Littler, der ins Halbfinale einzieht und dann gegen Ross Smith sehr souverän auftritt, 105 im Average gegen die 95 von Ross Smith und vor allen Dingen von Anfang an kontrolliert und überhaupt keinen Zweifel gelassen, dass es nur über Littler geht und dementsprechend konnte er da im Finale auch nochmal gegen Joe Cullen dran anknüpfen.
Ja, das war definitiv souverän von Luke Littler über das ganze Turnier. Man muss natürlich auch sagen, jetzt hier Ross Smith mit seinen 95 Punkten im Schnitt war dann auch average-technisch die meiste Gegenwehr, die Luke Littler in diesem Turnier erhalten hat. Das ist nicht unbedingt normal, denn früher oder später trifft man meistens auf einen Spieler, der mal ein richtig gutes Spiel gegen einen macht, dass er jetzt hier immer, ich sag mal, Gegner zwischen 83 und 95 erwischt, ist dann vielleicht auch schon ein bisschen glücklicher, aber man muss es dann halt auch nutzen und du hast es gesagt, es war ein souveräner Auftritt, ähnlich dann auch im Finale, also er hat dann zum richtigen Zeitpunkt im Turnier dann auch nochmal den Turbo gefunden, am Ende gegen Joe Cullen sind es knapp 103 Punkte im Schnitt, gewinnt dort mit 8:4, es war eine Wahnsinnsstimmung in der Halle bei diesem Finale, also was da an Sprechchören hin und her gegangen ist, das war schon Gänsehaut pur und das wird man noch lange im Gedächtnis behalten, sind mehr als 17 Punkte Unterschied im Average und da kann Joe Cullen fast froh sein, dass er hier 4 Lecks noch geholt hat, was sicherlich auch daran liegt, dass Littler eben 14 Doppel verpasst hat, wobei Cullen bei 100% von 4 aus 4 steht.
Ja und Littler hat mit den 14 verpassten Doppeln im Endspiel, die er sich auch leisten konnte, trotzdem jetzt seine Turnierdoppelquote noch ein bisschen runtergezogen auf die 46%, die es am Ende sind, also knapp unter die 50%-Marke, diese magische Marke, die bezogen auf ein gesamtes Turnier, auf 6 Spiele schon wirklich ein Meilenstein ist. Also wenn du so agierst über die komplette Turnierdistanz, dann ist es fast klar, dass du ja dann eigentlich nur vielleicht dieses eine Spiel, in dem Fall gegen Noppert im Viertelfinale überstehen musst und ansonsten kann bei der auch Scoring-Power von Luke Littler da dann eigentlich keiner mehr statthalten. Also im Prinzip muss man ja konstatieren, wenn du einen Luke Littler spielen hast, der dann annähernd bei 50% steht, dann ist es allenfalls jetzt aktuell für Luke Humphreys, glaube ich, möglich, dann über so ein gesamtes Turnier damit zu gehen. Und der hat ja kurzfristig rausgezogen aus diesem Event.
Ja, bei Luke Littler, das Scoring passt an sich irgendwie fast immer oder da findet er immer wieder hin, da macht man sich keine Sorgen drum und wenn dann noch die Doppel passen, so wie hier mit fast 50% über das ganze Turnier, das ist wirklich sehr, sehr stark und unfassbar souverän. Ich meine, natürlich, Luke Littler ist jetzt total etabliert und wir wissen alle, der ist auf die Tour gekommen und ist einer der absoluten Topspieler von vornherein, aber man darf nicht vergessen, der Junge ist immer noch 17, spielt jetzt seit einem Trimester erst auf der Tour und macht das in so einer Souveränität. Also das ist Wahnsinn. Steht jetzt in den Top 16. Der Pro Tour Order of Merit ist die Nummer 15 vor Peter Wright. Also ja, wo er sich da hingearbeitet hat, binnen kürzester Zeit, das ist Wahnsinn.
Und wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, wir haben am 1. Juni den Cut-Off für die European Tour Events 9 und 10 und Littler ist in einer sehr guten Position oder er hat es de facto schon sicher, dass er dort dann nicht mehr freitags ran muss. Also er hat kein Preisgeld logischerweise bis dahin zu verteidigen und es stehen auch bis zum Cut am 1. Juni nur noch 2 Players Championships und 2 European Tours in Kiel und Rosmalen bevor. Das heißt, aktuell ist er in diesem Race zu European Tour Event 9 und 10, die Nummer 10, direkt gefolgt von den zwei Deutschen, Ricardo Petrezko und Martin Schindler. Und dann haben wir tatsächlich die interessante Personalie Michael van Gerwen derzeit außerhalb der Top 16 der Proto Order of Merit in diesem Race. Das heißt, Michael van Gerwen müsste nach jetzigem Stand freitags bei den European Tours 9 und 10 schon ran und Luke Littler könnte noch einen Abend länger FIFA spielen.
Das wäre wirklich was, van Gerwen am Freitag auf der European Tour. Aber schauen wir mal, was da noch kommt. So ein bisschen, hast du gesagt, ist ja noch. Und man muss auch sagen, mit European Tour Event Nummer 9 und 10 befinden wir uns dann auch schon relativ weit in der Zukunft, sprich schon im September drinne. Da war dann zum Beispiel auch schon die Majdanek Championship. Und wir wissen, wer sie im Jahr 2024 gewonnen haben werden wird. Ich würde sagen, damit kommen wir dann jetzt zu diesem Wochenende mal bei den deutschen und österreichischen Spielern zu einem Blick on Detail und starten dabei chronologisch mit Hannes Schnier, der seine Partie gespielt hat gegen Brandon Dolan, dort mit 3-6 unterlag, sich aber gut verkauft hat, ein Average von 93 Punkten. Das ist definitiv nicht verkehrt und als ich mal ein bisschen in die Intensivrecherche zu Brandon Dolan auf der European Tour gegangen bin, da ist mir aufgefallen, dass dieser irgendwie ganz schön glücklich mit dem Draw dieses Jahr auf der European Tour ist in der ersten Runde. Also, er hat gegen Steven Strobbe in Belgien gespielt, gegen Kai Gotthard in Riesa, der zwar ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, und dann jetzt gegen Hannes Schnier in Graz. Also 3 von 5 Mal erwischt er einen lokalen Qualifikanten, die für einen Pro-Tour-Spieler in der ersten Runde meistens schon relativ dankbar sind. Also Kai jetzt mal ausgeklammert, wirklich der super gezockt hat. Aber an sich ist das ja schon ein dankbares Los. Und für einen Brandon Dolan, für den ja einige wichtige Races in diesem Jahr oder jetzt gerade aktuell auch anstehen, da ist es schon dann relativ dankbar, 3 von 5 Mal einen lokalen Qualifikanten zu erwischen.
Und diese 3 Siege halten Brandon Dolan aktuell auch über dem Strich, wenn es um die Qualifikation fürs Matchplay geht. Also das liest sich wirklich ganz gut an und gerade auch beim Grand Prix, da ist Brandon Dolan jetzt auch einer, der noch nicht safe drin ist, aber er ist aktuell 8.250 Pfund über dem Strich und das liegt eben auch daran, dass er sehr konstant diese ersten Runden überstehen konnte. Und ja, du hast es aber trotzdem gesagt, Hannes Schnier hat sich sehr gut verkauft, war der mit Abstand stärkste Österreicher von diesem Quartett, über das wir jetzt auch weiter sprechen werden. Lass uns reden über Christian Gödel. Der ist mit 0-6 rausgegangen gegen Dom Taylor. Da hätte man vielleicht gedacht, ja, Dom Taylor könnte vielleicht jemand sein, der es nicht ganz so leicht haben würde, weil er noch nie zuvor auf einer European Tour Bühne gespielt hat. Aber Dom Taylor hat etwas ja fast schon Historisches geschafft. Er ist der 9. Spieler, der bei seinem Debüt auf der European Tour einen Average über 100 Punkte spielt. Und das kam ja komplett aus dem Nichts.
Ja, also habe ich nicht mit gerechnet. Es ist ein junger, sehr talentierter Spieler, muss man sagen, aber dann bei seinem European Tour Debüt über 100 Punkte im Schnitt zu spielen. Du hast es gesagt, es haben 8 weitere Spieler vor ihm geschafft und bei der Spieleranzahl, die bereits auf der European Tour in Erscheinung getreten ist, da ist das schon wirklich ein relativ elitärer Kreis. Ganz kurz zur Ergänzung. Der höchste Schnitt bei einem European Tour Debütspiel kommt übrigens von dem Belgier Davy van Baelen mit 103,66 Punkten und zwar 2019 bei seinem Debütspiel gegen den Deutschen Ole Lukko. Also hier wirklich nochmal interessante Statistiken rausgekramt und wäre auch ein Name gewesen, den ich nicht als erstes im Kopf gehabt hätte, wenn mich jemand gefragt hätte, wer hat den höchsten Schnitt bei seinem European Tour Debüt gespielt.
Davy van Baelen müsste doch auch ein Spieler gewesen sein, der sogar eine Tourkarte hatte, oder? Oder habe ich da jetzt einen kompletten Fehler? Ich meine irgendwie, Davy van Baelen hatte sogar mal 2 Jahre eine Tourkarte und es klingelt irgendwie ganz dunkel, dass es mal ein Spiel gegen Robbie Marjanovic bei den UK Open gab. Aber das ist jetzt auch schon irgendwie in der Kategorie unnützes Wissen beheimatet. Aber ich bekomme einen Daumen hoch von von Micha.
Hast du von Andrew Gilding, der gerade in diesen Call reingejoint ist. Nein, du bekommst einen Daumen hoch von mir. Ich habe schnell gegoogelt. Anfang 2018 hat er sich über die Rangliste bei der EU Q-School, bei der European Q-School, eine Tourkarte sichern können.
Aber hat abseits von diesen 103,66 von diesem Rekord als Debütant auf der European Tour wirklich ja keine Fußstapfen sonderlich hinterlassen. Sprechen wir jetzt, nachdem wir über The Tower, Dom Taylor, gesprochen haben, über Andrew Gilding, den Major Champion aus dem vergangenen Jahr, der es aktuell schwer hat, aber der trotzdem eine Nummer zu groß war für einen weiteren Österreicher, für einen Debütanten, für Dominik Habal. Es war ein Spiel ohne jegliches Maximum. Das Debüt von Habal, es hätte bisschen besser laufen können. Andrew Gilding kommt durch mit 6:2 in einem sehr, sehr schwachen Match.
Ja, am Ende steht Dominik Habal bei unter 75 Punkten, Andrew Gilding bei 81 Punkten, also nicht unbedingt das hochklassigste Spiel gewesen, aber man muss halt sagen, wenn es das European Tour Debüt ist, Dom Taylor jetzt mal ausgeklammert als Tourkarteninhaber und einer der neuen Sonderfälle, dann ist halt meistens auch die Aufregung im Vordergrund und einfach die Erfahrung, die man mitnehmen kann, den schönen Moment. Und spielerisch ist es dann meistens ein bisschen schwieriger. Zwei Lecks geholt, das Ganze mal mitgenommen und sicherlich jemand, Dominik Habal, von dem wir in der Zukunft noch mal mehr sehen werden.
Machen wir die Österreicher rund. Zoran Lerchbacher geht raus gegen Luke Littler mit 2:6 und dann war es das schon gewesen aus österreichischer Sicht. Davon war aber natürlich dann auszugehen, dass Lerchbacher am späten Freitagabend gegen Littler keine Chance haben würde. Er hat es trotzdem im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut gemacht. Es war ja schon auch das Aufeinandertreffen nicht nur von zwei Generationen, das haben wir eigentlich bei Partien mit Beteiligung von Littler immer, aber auch von zwei generellen Spielansätzen. Also das ist einmal das sehr puristische Darts, was Zoran Lerchbacher spielt und dann natürlich Luke Littler. Am Ende wurde es ein recht unspektakuläres Match. Wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen, eben beim Weg von Littler ins Finale.
Wir schlagen den Haken von den Österreichern zu den deutschen Spielern und es war Martin Schindler, der gegen James Wade seinen Turnierauftakt bestreiten durfte. Auch da trifft fast die Zwei-Generationen-Klausel zu. Am Ende ist es Martin Schindler, der sich mit 6:4 durchsetzt, spielt ein Average von 111,37 Punkten mit einer 60-prozentigen Doppelquote, 6 von 10. Es ist der höchste Average eines Deutschen auf der European Tour jemals. Und somit auch der erste 110-Plus-Average eines Deutschen auf der European Tour. Insgesamt ist es der 69. 110-Plus-Average auf der European Tour allgemein. Und Martin wirkte im Interview danach fast ein bisschen überrascht bei dem Average, als Philipp ihm gesagt hat, was er da eben gerade eigentlich gespielt hat.
Zumal er ja auch Gegenwehr bekam. James Wade ist nicht irgendwer. James Wade hat auch eines seiner besseren Spiele in diesem Jahr gemacht. Steht bei knapp 100 Punkten im Average, was vor allen Dingen an einer überragenden Doppelquote von 100% liegt. Und da dann so dagegen zu halten, nicht nur diese vielen Powerscores dann ins Board zu hauen, sondern dann auch selbst mit einer passablen oder einer mehr als passablen Doppelquote von 60% dagegen zu halten, ist à la Bonheur. Martin Schindler kommt hier toll rein. Ist dann also dementsprechend dann auch wieder im Ranglistenpreisgeld, hat also sozusagen das Soll geschafft und hat es danach mit Ricardo Pietrzko zu tun bekommen. Martin Schindler am Samstag der klare Sieger im deutsch-deutschen Duell und ja, in der Deutlichkeit vielleicht dann ein bisschen überraschend, aber ja, so ein 6:2 stand da eigentlich von vornherein auf der Karte. Es wurde sogar ein 6:0 für Martin.
Ja, das 6:0 war natürlich auch dem geschuldet, dass Martin wieder einmal über 101 Punkte spielt. Ricardo hier bei 87 Punkten. Martin macht halt so das, was er aktuell ebenso macht. Und Ricardo dann mit 0 von 5 auf die Doppeln und keiner einzigen 180er. Das ist schon dann ein bisschen sehr wenig Gegenwehr gewesen, was sich eben auch darin ablesen lässt, dass Martins höchster Check in dieser Partie 40 Punkte waren. Also wenn der höchste Check bei einem Best-of-11-Match 40 Punkte sind, dann sagt das meist auch schon einiges über die vorhandene Gegenwehr des Gegners aus.
Und bei Martin müssen wir natürlich jetzt auch mal erwähnen, dass wir endlich mal einen deutschen Spieler haben, der ein größeres Turnier gewinnt und danach so völlig freigelassen wurde, also wo der Beast Mode jetzt entdeckt worden ist. Also bei Gabriel Clemens muss man jetzt letztendlich sagen, anderthalb Jahre danach, das war eher ein One-Hit-Wonder, stand jetzt der Halbfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft. Max Hopp, da kennen wir alle die Entwicklung, die er genommen hat nach seinem damals historisch ersten Sieg aus deutscher Sicht auf der European Tour. Und bei Ricardo ist es ja auch so, dass er jetzt eine sehr, sehr schwierige Phase durchläuft. Und Martin Schindler ist so in diesen Modus gekommen, in der Spieler waren, die wie Johnny Clayton, wie Chris Doby dann plötzlich Major-Turniere gewannen und dann ganz andere Spieler wurden. Und Martin Schindler gehört auch jetzt in diese Reihe und man muss konstatieren, die Decke ist wirklich noch weit entfernt. Also da geht noch einiges und Martin Schindler traue ich jetzt in diesem Jahr auch gerade bei den Majors richtig was zu. Also er hat zuletzt auch im Weekly Dartscast gesagt, dass er dann auch da bei den Majors natürlich den nächsten Schritt machen möchte und das ist absolut drin bei den Performances aktuell.
Ja, weil er eben auch so eine Selbstverständlichkeit an den Tag legt. Also es ist nicht nur, dass er gut spielt, dass er jetzt seinen ersten Titel gewonnen hat, dass er das in einer sehr souveränen Art und Weise gemacht hat, sondern es ist diese Selbstverständlichkeit, mit der er hier wieder anreist, auf die Bühne kommt, gegen James Wade spielt, 111 Punkte spielt. Dann am nächsten Tag im deutschen Duell gegen Ricardo Pietrescu spielt, 101 Punkte spielt. Das ist einfach, das hat so eine Lockerheit und man sieht ihm in den Augen auch diese Selbstverständlichkeit an. Das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist super für uns, für den ganzen deutschen Dartsport, muss man sagen. Das Einzige, was ich mir da, also wenn man jetzt irgendwie ansatzweise Bedenken dazu äußern wollen würde, ohne das schlecht reden zu wollen, dann ist das Einzige, was mir in den Kopf kommt, dass ich mir vielleicht denke, dass diese Phase ein bisschen früh im Jahr kommt, dass ich ein bisschen Angst habe, dass er, also ich glaube, sein Grundniveau wird bleiben, aber er wird jetzt nicht dauerhaft 101, 111, was auch immer spielen. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass diese Hype-Welle jetzt gerade so ein ganz bisschen zu früh kommt, dass er immer noch super spielt und dass er immer noch Deutschland super repräsentieren wird, aber dass er dieses Niveau vielleicht dann nicht mehr bei den wichtigen Major-Turnieren Richtung Ende des Jahres haben wird und das jetzt vielleicht so ein ganz bisschen zu früh ist. Aber andererseits besser diese Welle zu haben, als sie gar nicht zu haben. Und das ist eine super Entwicklung, die Martin da aktuell hinlegt.
Ich glaube vor allen Dingen, selbst wenn er jetzt diese Welle nicht über ein Dreivierteljahr noch wird reiten können, es wird ja trotzdem für ihn sehr wertvoll sein zu wissen, A, ich kann auch mal ein Turnier gewinnen. Er ist jetzt nicht mehr der Spieler, genau wie Gabriel Clemens, von weit oben in der Rangliste von den Top 32, der noch nie ein PDC-Event hat gewinnen können. Es war dann sogar nicht nur in Anführungsstrichen ein Pro-Tour-Turnier, also ein Players Championship, sondern ein ganzes European-Tour-Event. Und er kann dann auch mental, glaube ich, natürlich häufig sich darauf zurücksetzen, auch wenn es dann mal schwierigere Momente wieder geben sollte. Aber es macht halt fürs Selbstvertrauen enorm etwas aus, sich sagen zu können, ich habe sie alle schon auch auf der großen Bühne geschlagen, auch wenn es dann nicht mehr ganz so einfach von der Hand gehen sollte im Herbst. Sprechen wir über den weiteren Turnierverlauf von ihm. Es war ja dann ein ganz anderes Match am Sonntagnachmittag gegen Johnny Clayton, denn dieses Match war gezeichnet von sehr vielen Fehlern auf die Doppel, insgesamt in Summe von beiden Akteuren 24 Darts, die da verpasst wurden in 9 gespielten Legs. 6-3 setzt sich Martin Schindler durch mit einem 91er Average. Auch solche Partien musst du dann mal drin haben. Und nach diesem Match dachte ich eigentlich, ja, das ist auch schon wieder so ein kleines typisches Turniersieger- oder zumindest Finalistenmatch gewesen.
Er hat seine Chancen gut genutzt und sich verdient durchgesetzt. Ich war noch nicht ganz so euphorisch, also jetzt mit dem Doppelschlag auf der European Tour habe ich nicht direkt gerechnet, aber es zeigt halt wieder einmal das, was ich eben gesagt habe, diese Selbstverständlichkeit, dann auch in einem vermeintlich schlechteren Spiel sich halt eben gegen Johnny Clayton durchzusetzen. Also Johnny Clayton auch aktuell nicht in Topform, wie er das vor 2-3 Jahren war, aber trotzdem hat dieser Mann immer noch auch an sich so eine Selbstverständlichkeit, irgendwie schlechte Spiele an sich ziehen zu können, wo es beiden Spielern eben nicht ganz so einfach von der Hand geht.
Aber Tim Wolters weiß Bescheid.
Ja, definitiv. Wir denken an die UK Open zurück, aber Martin hat das gut gemacht, hat sich da verdient durchgesetzt und so ging es dann in einem Spiel gegen Stephen Bunting, wo er leider mit 6-5 unterliegt, ist für mich eigentlich der bessere Spieler, führt dann 5-4, kann seine Matchstarts nicht versenken. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn das jetzt ein ärgerliches Ausscheiden ist, es ist halt schon wieder ein Viertelfinale und wir hatten bislang bei jedem European Tour Turnier in diesem Jahr einen Deutschen im Viertelfinale. Das ist nicht selbstverständlich, muss man sagen.
Nein, das ist ein toller Entwicklungsschritt. Vor allen Dingen in der Spitze zeigt man jetzt eben auch konstanter, was die Deutschen wirklich da können. Ne? Also wir haben mit Ricardo jemanden, der eben das letzte Turnier 2023 gewinnt, dann wunderbar reinkommt mit dem Halbfinale in Belgien. Jetzt ist Martin der Mann, den es aus deutscher Sicht da zu schlagen gilt und ein Viertelfinale zu liefern, nachdem man diesen großen Triumph hatte, ist ja alles andere als ein schlechtes Ergebnis. Ich meinte nur eben, also bei dem Turnierbaum habe ich mir schon ein bisschen was ausgerechnet. Ne? Also Bunting, das hätte er jetzt auch noch ziehen können, ohne sein A-Plus-Spiel zu absolvieren. Und dann wäre auch Kallen kein Gegner gewesen, gegen den er sich hätte einscheißen müssen. Also von daher, ein Finale war gar nicht so weit entfernt. Trotzdem sehr, sehr gutes Ergebnis mit dem Viertelfinale. Und man fragt sich jetzt vor allen Dingen, jetzt wo wir den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, wann folgt Österreich? Denn die Gastgebernation der Austrian Darts Open, die haben wir schon deutlich hinter uns gelassen, muss man sagen. Also das sind ja Entwicklungen, Wahnsinn, von denen haben wir lange geträumt und Österreich war uns vor einigen Jahren echt noch was voraus.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Das stimmt. Also ich finde, die Nationen, mit denen wir das am besten vergleichen können, sind vielleicht die Niederlanden, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wir hängen in der Gesamtheit der Entwicklung des Dartsports in Deutschland den Niederlanden so vielleicht 15 Jahre hinterher, die einfach schon deutlich weiter sind, gerade wenn ich jetzt darauf schaue, wie viele Spieler etabliert auf der Tour mit dabei sind, in was für einer Regelmäßigkeit von etablierten Spielern Viertelfinals, Halbfinals erreicht werden. Und jetzt kommen wir langsam zu diesem Punkt, wo die Niederländer schon ein bisschen vor uns waren und was sie uns voraus hatten, dass man eben mehrere Spieler hat, die immer mal wieder bei einem European Tour Event ein Viertelfinale oder ein Halbfinale erreichen können. Und da, hast du es richtig gesagt, stellt man sich die Frage, wann kommt Österreich? Und das können wir in der Freitagsfolge beantworten, denn da steht alles im Punkte Österreich zur Stelle. Jetzt habe ich aber noch einmal gerade ganz kurz einen Einschub zu Martin Schindler, bevor wir gleich mit Gaga und seinem Turnierverlauf weitermachen werden. Und zwar ist mir was aufgefallen bei Martins Wurf. Ich weiß nicht, ob das sonst noch irgendwem aufgefallen ist oder ob Martin das selber überhaupt weiß, weil das ist was Kleines, Unbewusstes. Aber wenn man es einmal sieht, kann man es nicht mehr übersehen. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn Martin wirft, ne, also der Wurf ist ja nicht nur der Wurfarm, ich lasse den Dart Pfeil los, sondern die Gesamtheit, dass er in seiner linken Hand, wo er seine Pfeile hält, dass er immer beim Release des Darts, also in dem Moment, wo er den Dart loslässt, seinen Ringfinger, wo er auch seinen Ehering trägt, immer so leicht einmal nach innen zieht und sich fast in die Handinnenfläche tippt. Man sieht das insbesondere beim dritten Dart, wenn er keinen Dart mehr in der Hand hält, dann ist es ein bisschen weniger, aber da sieht man es jedes Mal, sobald er den Dart mit rechts loslässt, bewegt sich in der linken Hand der Ringfinger, mit dem er sich einmal so, aber auch nur der Ringfinger, einmal so links in die Handinnenfläche reintippt.
Die deutschen Spitzendarter und ihre Finger, ne? Also muss ich gerade dann denken, weil gerade bei Gabriel Clemens fällt es ja immer auf, ne? Sein kleiner Finger, der dann da immer so ein bisschen absteht, das ist ja sehr, sehr offensichtlich. Das ist jetzt eine größere Feinheit, aber ja, also ich denke mal, das wird natürlich etwas Unbewusstes, Unterbewusstes sein, was er da vielleicht auch gar nicht so selbst auf dem Schirm hat.
Aber ich bitte mal drauf zu achten, weil wenn man es einmal gesehen hat, dann kann man es nicht mehr übersehen. Und es ist tatsächlich sehr unterhaltsam, so eine ganze Kleinigkeit, kleines Detail.
Sprechen wir jetzt über den zweiten Deutschen im Bunde, der sehr, sehr bitter ausgeschieden ist. Gabriel Clemens verliert gegen Dimitri Vandenberg, also Gaga und Dimi, die geben es sich da schon ordentlich auf den European Tour Bühnen dieser Welt derzeit. Es war erneut dieses ja dann doch Top-Duell schon am Freitag und natürlich erneut eine bittere Auslosung für Gaga, der ein sehr solides Spiel macht, 50% auf die Doppel checkt, auch zwei High-Finishes rausnimmt, Matchstarts aber am Ende nicht nutzen kann, in den Decider muss und es daher eigentlich auch wieder gut macht. Und dann kommt Dimitri Vandenberg um die Ecke, checkt die 152 Punkte auf der Doppel 16 und kann es wirklich kaum glauben. Hat viele nette Worte übrig für Gabriel Clemens, aber der kann sich nichts davon kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird zwar das Preisgeld natürlich auf sein Konto gehen, aber es hilft ihm nicht in den Major Races, weil dafür hätte er eine weitere Runde gebraucht. Also ein sehr, sehr bitteres Resultat einmal mehr für Gabriel Clemens.
Ja, es tut mir fast im Herzen weh, das sagen zu müssen, aber es war für mich so ein relativ typisches Gabriel-Clemens-Spiel, macht wieder eine gute Partie, steht hier bei 97 Punkten im Schnitt, du hast gesagt, 50% auf die Doppel, checkt 100, checkt 134, hat Matchstarts, kann die nicht nutzen, dann geht es in den Decider, ist eigentlich gut vorweg, muss man sagen. Am Ende steht er bei 57 Punkten, als Dimi die 152 checkt. Das ist absolute Weltklasse von Dimi. Aber das ist für mich nicht der Zeitpunkt, an dem Gabriel Clemens diesen Decider verloren hat, sondern wenn wir ein bisschen davor schauen, steht Gaga bei 183 Punkten Rest, ist 64 Punkte Dimi voraus und wirft dann nur 26 Punkte für 157 Punkten. Dann kommt die 100, an die 57 kommt er nicht mehr ran. Wenn er anstatt der 26 eine 100 wirft in dem Moment, steht er bei 83 Punkten Rest, gibt es mindestens einen Matchstart. Und wenn er dann auch vielleicht bei, weiß ich nicht, 40 oder bei 32 oder bei 25 Punkten steht, weiß ich auch nicht, ob Dimi die 152 dann rausnimmt. Also das ist für mich so der Decider, wo oder der Moment im Decider, wo er dieses Spiel verloren hat.
Ist natürlich viel Spekulation dabei, ob es einen Unterschied für Dimi gemacht hätte bei dem High-Finish, ob Gaga da jetzt bei 16 Punkten Rest gestanden hätte oder so. Ne? Aber auf jeden Fall hat Gaga sich durch diese 26 Punkte bei 183 einen Matchstart mindestens verwehrt. Und das ist das Grundproblem. Und sowas erleben wir aber auch nicht zum ersten Mal. Ne? Dass es dann in den entscheidenden Momenten einfach nicht so richtig läuft, wie es laufen soll. Und Gabriel Clemens muss eben weiterhin aufpassen, die Majors nicht zu verpassen. Das wäre natürlich dann schon ein schwerer Schlag, weil er war Dauergast in den vergangenen Jahren. Noch werden auch viele Turniere gespielt und es sieht ja auch jetzt nicht so aus, als würde er da jetzt groß abreißen lassen. Im Gegenteil, also es sind 2250 Pfund im Matchplay-Race und es sind beim Grand Prix-Race sogar 4500, die er Vorsprung hat auf den ersten nicht qualifizierten Proto-Spieler. Also da ist noch alles möglich, aber er muss weiter wachsam bleiben. Für ihn geht es jetzt folgendermaßen weiter und zwar Dartsgala im Europapark Rust bei Freiburg. Am Sonntag findet dann an gleicher Stelle noch ein Poker-Event statt, wo unter anderem auch Michael Smith dabei sein wird und auch Max Kruse, also eine ganz kuriose, wilde Veranstaltung. Aber da kann Gabriel Clemens dann sich ja ein bisschen Selbstvertrauen holen, vielleicht am Pokertisch, bevor es dann wichtig wird. Montag bis Mittwoch in Hildesheim, zweimal Pro Tour und dann natürlich die nächsten Qualifier für die European Tour. Muss er da einen spielen oder wie war das? Ich glaube, da kann er den Mittwoch dann, glaube ich, freinehmen. Ne? So müsste es gewesen sein.
Wir schauen auf den letzten Deutschen im Bunde an diesem Wochenende, der mit dabei war. Und zwar das Ganze relativ unverhofft als dritter Nachrücker. Es ist Daniel Klose, der für Gervin Price einspringen durfte, der eine kurzfristige Absage verlauten ließ durch einen eingeklemmten Nerv im Rücken. Daniel Klose hat gesagt, er war gerade auf dem Rückweg vom Metzger, als der Anruf kam für die Teilnahme und hat dafür sogar die Hochzeit seines Großcousins Olaf abgesagt. Dadurch war er dann aber mit dabei und durfte Gervin Price ersetzen und hatte dann auch, muss man sagen, eine sehr dankbare Losung, denn es ging gegen Andrew Gilding und er nutzt dort seine Chance für den ersten Sieg auf der European Tour, gewinnt mit 6:2. Es war kein hochklassiges Spiel, aber Daniel Kloses erster Sieg auf der European Tour und das hat sich auch richtig ausgezahlt.
Und was mir gerade erst auffällt, als du berichtest, dass er ja auf dem Rückweg vom Metzger war, Andrew Gilding war Metzger. Also bevor er sich komplett auf den Dartsport hat konzentrieren können, war Andrew Gilding Metzger. Also das ist dann irgendwie eine ganz besondere Note. Daniel Klose gewinnt gegen den Ex-Butcher mit 6:2. Es war ein schwieriges Match für beide. Andrew Gilding merkt man an, dass er aktuell keine Form findet. Für Daniel Klose natürlich wunderbar gelaufen, hier als dritter Nachrücker dann auch direkt in die zweite Runde einsteigen zu können, dann diese Runde auch noch mitzunehmen, dann tief ins Preisgeld zu kommen. Und es war dann erst Schluss am Sonntagnachmittag gegen Ross Smith. 2-6, keine Schande. Da ist er eigentlich sogar gut reingekommen. Aber Ross Smith dann einfach natürlich eine Klasse besser als Daniel Klose.
Wo du es gerade gesagt hast, The Butcher wäre eigentlich auch ein ganz schön epischer Nickname für so einen Aufruf, für so einen Walk-on dann. Also The Butcher hört sich eigentlich auch gar nicht so verkehrt an. Ja, Daniel Klose hat dann gespielt gegen Ross Smith, unterliegt dort mit 2-6, macht kein verkehrtes Spiel, kommt auch eigentlich gut rein, aber Ross Smith in dieser Partie einfach der konstantere Spieler, checkt dann am Ende nochmal die 142 Punkte zum Match, aber unterm Strich bleibt bei Daniel Klose stehen. Chance wirklich 1A genutzt und sich sogar aktuell auf einen provisorischen WM-Startplatz gespielt.
Lukas Wenig ist nach diesem Wochenende rausgefallen aus deutscher Sicht, aber Daniel Klose jetzt reingekommen mit 8.750 Pfund, aktuell auf 23 in dieser Proto-Order of Merit-Rangliste, die dann für die WM-Quali relevant ist. Also das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ein unverhoffter Schritt, so ein bisschen wie damals Dänemark 1992, als sie Fußball-Europameister wurden und eigentlich gar nicht qualifiziert waren und dann die ganzen Spieler eigentlich im Sommerurlaub waren und man dann doch nachträglich noch ins Turnier kam und dieses sogar gewann. Damit hat es jetzt nicht geklappt. Das wäre auch das Gute ein bisschen zu viel gewesen, aber Achtelfinale, tolles Ergebnis für Dan the Man. Und dann würde ich sagen, bleiben wir doch bei demjenigen, der Daniel Klose hat bezwingen können, bei Ross Smith. Sprechen nochmal über den ein oder anderen Namen, aber da muss man auch schon mal positiv und lobend erwähnen, wieder mal ein Halbfinale für ihn.
Ja, und in diesem Jahr bereits über 30.000 Pfund auf der European Tour eingespielt. Also das ist wirklich sehr, sehr ordentlich, was Ross Smith da insbesondere auch konstant Woche für Woche auf der European Tour bringt. Definitiv ein Name, der es jetzt noch nicht ganz geschafft hat in diesem Jahr, aber den man irgendwie immer wieder in der heißen Endphase des Turniers mit dabei hat. Also für mich auch nur ja Frage der Zeit, bis er sich da einen Titel wird sichern können.
Und genau das hast du ja auch in der Folge mit Jonas Hunold gesagt über Stephen Bunting und der hat einmal mehr überzeugen können, ist erneut ins Halbfinale eingezogen. Also sind so ein paar Halbfinal-Dauerbrenner dabei gewesen jetzt auch in Österreich.
Ja, Stephen Bunting, der steht auf meiner Liste ganz oben und zwar noch überm Ulf für den ersten European-Tour-Sieg dann.
Die Gesamtleitung.
Ja, für die Gesamtleitung der European Tour dann. Also ja, Stephen Bunting, wie gesagt, den habe ich da auf dem Zettel. Wen ich nicht auf dem Zettel hatte, war Joe Cullen. Was macht der da überhaupt in Österreich? Ist doch nicht okay. Wieso reist der da hin bis zum Finale, dann aber dennoch super stabil gespielt, dann etwas eingebrochen und kam so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie, ne?
Ja, ich habe mich gefragt, ob diese ganze Nebelkerze, die er da gezündet hat, rhetorisch, ne? Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Also wir haben ihn hier kritisch diskutiert, um es mal so zu formulieren, dass die Nebelkerze ihm vielleicht sogar geholfen hat. Also es gibt ja auch in anderen Sportarten Trainer, die dann vielleicht mal die ein oder andere Nebelkerze zünden, um so ein bisschen abzulenken von dem, was eigentlich relevant ist. Und Joe Cullen, mit ihm hat keiner gerechnet. Alle waren ihm eher so ein bisschen kritisch jetzt eingestellt. Und plötzlich kann er dieses Momentum für sich umdrehen und zieht ihr völlig überraschend ins Endspiel ein.
Also meinst du, er wirft die Rauchbombe nur, um dann im Sturmkommando Graz zu stürmen?
So ungefähr, ne? Und Joe Cullen hat ja auch wirklich sich nicht hier irgendwie ins Finale gegaunert. Also das Finale war dann wirklich schwach, da ist er total eingebrochen, aber bis dahin super stabil unterwegs gewesen.
Über wen wir auch noch sprechen müssen, ist definitiv Michael van Gerwen, verliert mit 1-6 gegen Ross Smith im Viertelfinale. Zuvor gewinnt er gegen De Swaan und dann gegen Peter Wright im Achtelfinale. Insbesondere gegen De Swaan war es in der Anfangsphase eine richtig starke Partie. Also ich war unterwegs, habe auf Flashscore reingeschaut und sehe, wir befinden uns mitten im vierten Leck und van Gerwen steht bei 125 Punkten. Da dachte ich wirklich schon, oh, jetzt geht's aber hier Richtung Rekord in sämtlichen Hinsichten. Am Ende war es dann nicht mehr ganz so viel im Average, aber dennoch eine sehr, sehr solide Partie. Aber trotzdem bei Michael van Gerwen, es ist alles so ein bisschen mit einem kleinen Fragezeichen zu betrachten.
Ja, weil er sehr, sehr punktuell nur noch diese absoluten Beast-Mode-Spiele hat. Also gegen Jeffrey de Swaan war es ja zeitweise noch besser, als es am Ende dann aussah. Da waren es ja dann, glaube ich, 102 Punkte oder so. Ich habe es jetzt hier gerade nicht vorliegen, aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Gegen Peter Wright kam er dann eher dann auch übers Timing. Das war ein sehr, sehr enges Match im Achtelfinale gegen den Schotten. Verliert dann klar gegen Ross Smith im Viertelfinale mit 1-6. Und das ist irgendwie dann schon auch ein bisschen ein typischer Turnierverlauf für den Michael van Gerven in den letzten 1, 2, 3 Jahren. Also er kommt sehr selten nur noch in Phasen rein, wo er dann wirklich über längere Zeit, über mehrere Tage hinweg so richtig unplayable ist. Also das, was Luke Littler fast bei jedem zweiten Turnier gelingt, was Luke Humphreys seit Monaten auch bei sehr vielen Turnieren gelingt, das gelingt Michael van Gerven nur noch sehr, sehr selten und das sollte zu denken geben. Also auch dieses Turnier eher dann wieder ein Misserfolg, gerade die Art und Weise, wie er dann rausgeht im Viertelfinale.
Naja, wir werden über Van Gerven wahrscheinlich gleich noch ein bisschen einmal kurz sprechen, wenn es um die Premier League und etwaige Playoff-Plätze gehen wird. Über wen wir in dem Zusammenhang in diesem Jahr noch nicht sprechen werden, vielleicht ja im nächsten, ist Richie Attaus, denn er war wieder einmal am Finaltag mit dabei. Und zwar ist er in diesem Jahr auf der European Tour wieder richtig stark unterwegs, hat European Tour 1 und 2 nicht gespielt, dafür dann aber bei European Tour 3, 4 und 5 immer in den finalen Sonntag geschafft. Also das ist wirklich, es ist richtig stark und auch in was für Average-Sphären der teilweise rumfischt, das habe ich nicht kommen sehen vor diesem Jahr.
Ja, und er hat sich vor allen Dingen jetzt auch in Stellung gebracht, tatsächlich zum ersten Mal in seiner Karriere große Majors zu erreichen. Also er wäre qualifiziert für das World Matchplay und für den Grand Prix. Dank dieser Leistung zuletzt ist das die logische Folge. Er war für mich auch der klare Favorit gegen den gesetzten Dirk van Dijvenbode, als ich die Auslosung gesehen habe. Es war ja, glaube ich, Aaron Monk am Freitag da. Der Sieger würde dann auch Van Dijvenbode treffen, habe ich schon gesagt. Also für Attaus ist hier wieder das Achtelfinale komplett drin und er hat abgeliefert. Ist eine Entwicklung, die komplett aus dem Nichts kommt. Und jetzt, wo du sagst, ja, also wir sprechen noch nicht über Premier League-Teilnahmen und das werden wir in Zukunft sicherlich auch nicht machen. Dafür ist der Mann viel zu langweilig, um es jetzt mal so zu formulieren. Und der wird jetzt auch sicherlich kein Top-16-Spieler mehr werden. Aber es ist irgendwie eine Entwicklung wie die von Andrew Gilding so ein bisschen. Ja, jetzt hat Attaus nicht die Tourkarte mal verloren, aber plötzlich kamen da Ergebnisse, die wir noch nie zuvor in der Karriere gesehen haben. Und bei Attaus ist es ein bisschen ähnlich. Vielleicht wird das der UK Open Champion 2025. Man wird ja noch träumen dürfen, aber es ist alles weniger random, als es derzeit klingt. Also wenn man sich die Spielergebnisse von ihm anschaut, den Standard anschaut, dann ist das wirklich à la Bonheur. Wo es gar nicht läuft.
Ja, aber dazu muss ich sagen, also wenn du jetzt hier träumen darfst, dann darf ich ja auch träumen, und zwar von der Premier League mit Richie Attaus und Andrew Gilding. Also das wird mir ja wohl noch hier nicht verboten werden.
Nein, also hier ist die Meinungsvielfalt wird hier natürlich groß geschrieben und auch die Träume sind natürlich hier komplett erlaubt, aber ich glaube, dafür müsste die Premier League sehr stark ausgeweitet werden, als dass die PDC das in Erwägung ziehen würde.
64er Teilnehmerfeld in der Premier League.
So, genau. Einer, der die Premier League auch schon mal mitgespielt hat und vor allen Dingen da schon richtig weit gekommen ist, für den es jetzt aber gar nicht mehr läuft, ist José de Sousa, der Portugiese, macht wirklich große Sorgen und ich muss sagen, deine These aus der Folge mit Max Mainz, die ich damals so ein bisschen aufgenommen habe, ich glaube, du hast gesagt, ja, José de Sousa wird eher einer sein, der in die richtige Richtung geht, das sieht aktuell nicht so gut aus. Unter 75 spielt er im Schnitt gegen Rian van Veen. Also die Art und Weise macht vor allen Dingen große Sorgen beim Blick auf den Portugiesen.
Jetzt habe ich dich akustisch gerade ganz schlecht verstanden, Kevin.
Die Leitung war gerade so ein bisschen schwach. Ne?
Ja, da war irgendwas in der Leitung gerade. Ja, unter 75 Punkte, das ist natürlich nicht gut. Gerade wenn man die ganze Genese um José de Sousa kennt, was er eben in gar nicht so ferner Zukunft alles erreicht und gespielt hat, dann ist das jetzt hier wirklich gar nichts. Und schauen wir mal gespannt drauf, wie es da weitergehen wird. Aber ansonsten sage ich da ohne meinen Anwalt gar nichts zu.
Ja, das Schlimme ist aber auch, dass sich vor allen Dingen damals ja schon so ein paar Ansätze ergaben, die dich dann dazu berechtigt haben zu sagen, ja, es geht eher zumindest leicht nach vorne. Und jetzt ist es der totale Downfall gerade. Ne? Also er bekommt keine Ergebnisse. Dieses ist jetzt ein ganz, ganz schreckliches Spiel auch gewesen. Nicht nur, was das Ergebnis anbetrifft. Also José de Sousa muss definitiv jetzt ganz schnell den Turnaround schaffen. Es sieht aber nicht so gut aus. Sprechen wir jetzt noch über ein durchaus kurioses Duell, was die Auslosung ergeben hat. Und zwar das Baltikum-Derby zwischen Darius Labanauskas, der sich ja seit langem mal wieder für ein European Tour Event hat qualifizieren können über den Nordic and Baltic Qualifier. Er musste ran gegen den Zimmernachbarn, gegen Madas Rasma. Es war sehr, sehr zäh, es war sehr, sehr langweilig und hatte am Ende aber einen durchaus überraschenden Sieger. Also, dass Labanauskas das Spiel zieht, habe ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe das Spiel live geschaut und ja, den allergrößten Unterhaltungsfaktor hatte es nicht, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Also, das wäre für mich eher so ein Spiel gewesen für so ein Finale auf der Nordic- und Baltic-Tour, was man mal eben auf Dart Connect verfolgt.
Labanauskas aber überraschend gut gewesen, auch in der zweiten Runde am Samstag gegen Joe Cullen, hat da zumindest scoring-technisch mithalten können, ist mit 3-6 dann rausgegangen. Er musste übrigens das gemeinsame Essen mit Madas Rasma und Stephen Bunting, was für eine kuriose Dreierkombi, dann zahlen, hatten vorher ausgemacht, der Sieger bezahlt und Labanauskas hat damit dann schon ein bisschen was von seinem hart erspielten Preisgeld wieder losgeworden. Ansonsten noch eine weitere kuriose Auslosung, und zwar Richard Veenstra und Ricky Evans mussten gegeneinander spielen und das waren genau die beiden Spieler, die nach den Absagen von Humphreys und Gary Anderson, dem European Tour Champion der Vorwoche, ins Turnier nachgerückt waren. Veenstra gewinnt 6-5, verliert dann am Tag danach gegen Stephen Bunting den Decider mit 6-5. Und jetzt sprechen wir über eine Kategorie, die erstmals, ich glaube, in der letzten Woche Erwähnung fand hier im Podcast, ne?
Ja, da bist du einmal hier im Podcast abstinent und etabliere ich hier neue Kategorien, und zwar es geht um den letzten Namen auf meiner Liste, der steht hier ganz unten, und zwar ist das Graham Hall, der in dieser Woche auf der European Tour den goldenen Holzlöffel bekommt, also der Verlierer unter den Verlierern. Denn im Finale Cullen hat gegen Littler verloren, Bunting gegen Cullen, Schindler zuvor gegen Bunting, Clayton davor gegen Schindler, Doby gegen Clayton, und in der ersten Runde hat Graham Hall mit 2-6 gegen Chris Doby verloren, also der Verlierer unter den Verlierern kriegt von mir oder von uns den goldenen Holzlöffel. Herzlichen Glückwunsch.
Und damit setzen wir den finalen Haken hinter Österreich, hinter die Austrian Darts Open, aber bei Patreon ab jetzt und für alle anderen ab Freitag gibt es nochmal den Deep Dive in den österreichischen Dartsport, und wir werden zu Beginn der Folge sicherlich auch nochmal einen kleinen Schlenker machen zu Graz und den Leistungen der vier Österreicher, die da durch den Qualifier gekommen sind. Sprechen jetzt dann aber über die ganz großen Jungs, und zwar über die Premier League. Der 13. Spieltag in Liverpool in der vergangenen Woche muss noch kurz von uns besprochen werden. Luke Littler hat einmal mehr triumphiert. Auch ohne die Unterstützung der Fans gewinnt er in Liverpool. Natürlich sind die ihm nicht wohl gesonnen, weil Liverpool und Manchester natürlich seit jeher im Clinch liegen. Das sind die Erzrivalen im Fußball und Luke Littler ist ja Man United-Fan.
Ja, er hat sich aber auch nicht so verhalten, um da irgendwas zu beschwichtigen, das dass die Fans ihm ansatzweise positiv gesinnt sein könnten, ne?
Aber er hat es auch schon, glaube ich, gefühlt. Und ich meine, der Erfolg gibt ihm natürlich am Ende recht. Er hatte sehr viel Glück im Halbfinale, 5 Matchstarts überstanden von Nathan Aspinall. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber letztendlich dann trotzdem einmal mehr in bravouröser Art und Weise abgeliefert. Und wenn wir darüber nachdenken, dass ungefähr zur Hälfte Luke Littler ja kurzfristig nach einer Woche auf Platz 5 abgerutscht war. Also davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Er ist mit der Punktebilanz jetzt sehr, sehr sicher dann auch in den Playoffs am Start. Das muss man schon auch nochmal so einsortieren. Das ist schon auch eine famose Debütsaison für Luke the Nuke, wenn wir darüber nachdenken, dass nicht mal sicher war, ob man ihn überhaupt nominieren sollte, ne? Nachdem er das WM-Finale dann verloren hatte. Also es gab ja nach dem Halbfinaltriumph epische Diskussionen auch unter Journalistenkollegen in London. Soll man ihn da reinnehmen? Kommt das zu früh? Er gibt die beste Antwort in diesen Tagen.
Ja, die beste Antwort kannst du immer nur an Bord geben, sowohl auf die kritischen Stimmen da als auch auf die Liverpool-Fans. Ja, Kevin, komm, es sind noch 3 Spieltage. Dann lass uns mit einem kleinen Blick auf die Tabelle doch noch einmal ganz kurz jetzt die Playoffs prognostizieren. Also wir haben Luke Littler bei 31 Punkten. Der sollte sicher dabei sein. Humphreys bei 26, Espinel 25 Punkte. Van Gerven bei 24 Punkten mit 4 Tagessiegen, was immer noch so ein bisschen kurios ist. Dahinter Michael Smith mit 20 Punkten. Der einzige, der noch so eine richtig reelle Chance hat, da tendenziell noch drin rumzurühren. Rob Cross und Gervin Price mit 14 und mit 12 Punkten haben am vergangenen Spieltag ja eigentlich so ihre letzte Chance, sich da in Contention zu bringen, verpasst. Und Peter Wright ist hier bei 4 Punkten, der ist da komplett abgeschlagen. Aber was würdest du sagen, bleibt die Playoff-Konstellation so, wie sie jetzt da steht, oder tut sich da noch was?
Tendenziell schon, weil gerade Nathan Aspinall auch unfassbar konstant spielt. Der scheitert ja fast gar nicht mehr im Viertelfinale, also bleibt quasi gar nicht mehr punktlos. Michael van Gerven, du hast es gesagt, immer noch eine sehr kuriose Bilanz. Das ist noch der am instabilsten wirkt. Also ich kann mir jetzt beileibe nicht vorstellen, dass Luke Humphreys jetzt noch irgendwie 3-mal in Folge in der ersten Runde ausscheidet. Das wird nicht passieren. Ja, er hat das Problem, dass er bis dato jeden Decider ausnahmslos verloren hat in der Premier League, was ja auch sehr, sehr kurios ist. Aber Luke Humphreys hat eine so hohe Qualität und ein so hohes Niveau, dass er da noch die nötigen Punkte einfahren wird. Und bei Nathan Aspinall kann ich mir auch kaum vorstellen, dass das jetzt nochmal 2 oder sogar 3 Nuller-Runden werden. Demzufolge, ja, Michael van Gerven vielleicht sogar noch der einzige Spieler, den Michael Smith realistischerweise einholen kann. Michael Smith spielt jetzt vor allen Dingen in Aberdeen gegen Peter Wright. Das ist nicht die allerschlechteste Ausgangslage.
Da hat er Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Und van Gerven, auch wenn er den 4. Platz belegt, sehe ich sicherer drin als Nathan Aspinall. Denn Michael Smith spielt jetzt gegen Peter Wright am kommenden Spieltag in Aberdeen. Aspinall muss in der ersten Runde gegen Littler ran. Da kann es auch relativ schnell zu Ende sein für Nathan Aspinall. Und dann danach die Woche in Leeds, wo wir Luke Humphreys mit einem neuen Walk-on-Song sehen werden, kriegen wir das direkte Duell in der ersten Runde zwischen Nathan Aspinall und Michael Smith. Also wenn, dann sehe ich es fast noch gefährdeter, dass Nathan Aspinall da drinnen bleibt, auch wenn er aktuell auf Platz 3 steht, als dass Michael van Gerven da drinnen bleibt. Also für Michael Smith im direkten Duell mit Nathan Aspinall ist noch alles drin.
Also wir haben folgende Konstellation, dass Michael Smith, ich denke, da kann man es zusammenfassen so, dass er in Aberdeen diese Woche am Donnerstag, dass er mehr Punkte einfahren muss als Nathan Aspinall. Wenn ihm das gelingt, ja, dann wäre er in Schlagdistanz vor dem direkten Duell in Leeds. Wenn er das dann auch gewinnt, dann muss er nicht mal ins Finale kommen. Es wäre ja dann schon sicher, dass es in Sheffield in der letzten Nacht das direkte Duell nochmal geben würde, weil wir ja dann da die Partien 1-8, 4-5, 2-7, 3-6 haben. Und das würde dann bedeuten, erneut Aspinall gegen Michael Smith. Es wäre ein direktes Duell um den finalen Playoff-Startplatz. Und das wäre für uns aus neutraler Sicht natürlich auch das beste Szenario, damit es bis zum Ende spannend bleibt.
Und wie ärgerlich könnte es für Nathan Aspinall werden, denn das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann war bei ihm doch im letzten Jahr genau die gleiche Situation mit Johnny Clayton, wo er auch an den letzten Abend musste und dass das direkte Spiel um die Playoffs war, wo er dann nicht der glücklichere von beiden war. Das könnte in diesem Jahr dann ähnlich, wenn nicht sogar gleich mit Michael Smith werden.
Na, er hat ja das direkte Duell gewonnen. Aspinall kam ja von hinten, von Platz 5 aus, und Aspinall hätte dann allerdings auch das Halbfinale gegen Gervin Price noch ziehen müssen. Das ist ihm dann nicht gelungen. Also Clayton konnte dann am Ende entspannt sein, weil sein Landsmann ihn rausgezogen hat. Aber es war eine ähnliche Do-or-Die-Situation für Nathan Aspinall. Er hat das erste Match damals gezogen unter dem Druck, ist er dann allerdings gegen Gervin Price eingebrochen. Also Nathan Aspinall kommt diesmal dann sehr wahrscheinlich eher aus der Pole-Position, hat es in den nächsten 2 Wochen in der Hand, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Wir bleiben da natürlich dran. Gibt es sonst noch was zur Premier League oder sollen wir jetzt den nächsten Block einleiten? Ich würde sagen, zur Premier League ist dann für diese Woche auch alles gesagt, oder?
Ja, lassen wir das so stehen. Kevin, dann geht es weiter mit dem Themenblock Sonstiges. Du hast die Weltkugel mal wieder ein bisschen gedreht und nach Japan und auch mal quasi ganz auf die andere Seite Richtung Australien, Neuseeland geschaut. Bitte, gib uns doch da mal Infos. Was hast du denn herausgefunden?
Ja, und zwar, wir haben das, glaube ich, hier im Podcast noch gar nicht thematisiert. Es gibt ja auch einen japanischen WM-Startplatz seit jeher. Also es gibt natürlich diese Asien-Tour und die Asien-Rangliste, aber es gibt ja auch einen japanischen Qualifier. Und in diesem Jahr läuft das Ganze ein bisschen anders. Es gibt nämlich eine reine Japan-Tour mit insgesamt 10 Events. Und die ersten 4 Turniere haben am vergangenen Wochenende stattgefunden. Und Saigo Asada hat direkt einen Doppelsieg landen können, hat 2 Events gewonnen. Die anderen Turniersiege gingen an Mitsuhiko Tatsunami und Jun Matsuda. Matsuda kennen wir auch vom World Cup, aber Asada ist natürlich ein großer Name und ein Name, der deutlich besser wieder spielt als in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren. Der hat ja auch mal die dritte WM-Runde erreicht, da dann auch 2 Sätze gegen Peter Wright gewonnen, meine ich, vor einigen Jahren. Also das ist ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Aber der es in den letzten Jahren sehr, sehr schwer hatte, jetzt allerdings wieder zurückzukommen scheint. Und vielleicht, wenn es nicht die Asien-Tour ist, dann könnte die Japan-Tour der Weg sein für Saigo Asada, um sich mal wieder einen WM-Startplatz zu erspielen. Es finden 4 weitere Turniere im Juli statt und dann 2 letzte Turniere im September. Und danach gibt es noch ein Endspiel um den finalen Startplatz bei der WM. Und dann, ja, wird jetzt nochmal weitergedreht nach Neuseeland. Die Turniere 5 und 6 von insgesamt 12 auf der Neuseeland-Tour gehen an John Herring und Jordan White. Caden Milne stand aber 2-mal im Finale und da muss man lobend erwähnen, Milne von 6 Turnieren 4-mal im Finale gestanden und steht jetzt punktgleich mit Ben Robb an der Spitze. Der Sieger fährt dann zur Weltmeisterschaft. Im Mai geht's weiter.
Interessant, interessant. Wie geht es weiter hier bei uns sonst in der Dartszene innerhalb der nächsten Woche, bis ihr uns wieder hören könnt, ausgenommen jetzt die Freitagsfolge. Ich meine, wie geht es bis nächste Woche weiter? Wir haben am Donnerstag die Premier League in Aberdeen, die wir eben besprochen haben. Es wird ein richtungsweisender, vorentscheidender Abend werden können. Wir haben Freitag bis Sonntag die Development Tour in Hildesheim. Für mich und die Jungs vom Team My Dart Coach natürlich auch sehr interessant. Und dann gibt es direkt danach in Hildesheim Montag und Dienstag die Pro Tour Events Nummer 9 und 10. Das müssten die letzten Pro Tour Events in diesem Jahr sein, die auf den Montag und Dienstag fallen. Und dadurch, dass sie auf den Montag und Dienstag fallen, heißt es, dass wir beide wieder am Dienstagabend aufnehmen werden, um dann nächste Woche Mittwoch möglichst aktuell hier bei Checkout zu sein.
Genau so werden wir es wieder handhaben und natürlich gibt es dann auch am Mittwoch die zweite Folge bei Patreon, dann mit einem Gast, wo wir dann ein bisschen andere Themen besprechen werden, wo wir mal wieder ein klassisches Interviewformat produzieren. Aber jetzt erstmal der Blick auf Hildesheim, also da wird sehr viel gespielt in der Halle 39, dem Mekka des außer UK Dartsports, so kann man es ja bezeichnen. Das Leicester oder das Wigan oder das Barnsley Europas.
Ich weiß nicht, ob Joe Cullen da mitgehen würde, aber naja, es bleibt auch fraglich, ob er mitgeht nach Hildesheim. Kevin, damit beschließen wir das Ganze. Ich glaube, es war wieder mal eine sehr themenreiche Folge. Ein schöner Deep Dive, mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich kann allen nur empfehlen, auf Patreon 3,57 € pro Monat dazulassen, um gleich heute nach dieser Folge schon den Deep Dive in die österreichische Dartszene mitzunehmen. Kevin, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
An dieser Stelle vielen, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Bleibt dabei, bleibt uns gewogen. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
Ach so, stopp. Eine Sache müssen wir natürlich noch verlauten lassen. Und wir wollen hier nochmal gemeinsam Danke sagen für die 1000 Bewertungen, ja, die größtenteils sehr positiv ausgefallen sind auf Spotify. Also ein gemeinsames Danke. 3, 2, 1. Danke.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.